Es lohnt sich, alle Strophen dieses Liedes vielleicht zu Hause zu lesen. Der Dichter war ein berühmter, großer Jurist seiner Zeit, aber hat sich mit dem schlechten Hirten damals, dem weltlichen Chef, dem Herzog, angelegt und deswegen war er dann 5 Jahre auf dem Hohen Twil im Gefängnis. Dort hat er viele Lieder gedichtet, wurde so zu einem guten Hirten der Gemeinde Jesu. Aber ich muss zu meinem Text, meinem Predigttext kommen, aus dem 10. Kapitel des Johannesevangeliums, ein Wort Jesu. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Anders ist es mit einem, dem die Schafe nicht gehören und der nur wegen des Geldes als Hirte arbeitet. Er flieht, wenn der Wolf kommt und überlässt die Schafe sich selbst. Der Wolf fällt über die Schafe her und zerrt die Herde auseinander. Einem solchen Mann liegt nichts an den Schafen. Ich aber bin der Guthirte und kenne meine Schafe und sie kennen mich. Genauso wie mich mein Vater kennt und ich den Vater kenne. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Zu meiner Herde gehören auch Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich herführen. Und sie werden wie die übrigen meiner Stimme folgen. Dann wird es nur noch eine Herde und einen Hirten geben. Ich will wie mit einem Scheinwerfer auf 6 Punkte Beobachtungen an diesem Text Ihre Gedanken richten. Mein erstes Scheinwerferziel. Wen würde wohl jemand, der in der Antike, also zur Zeit der alten Assyrer, Babyloner, Ägypter, Griechen und Römer lebte, wen würde der wohl in unserer Zeit als Hirten bezeichnen? Haben Sie eine Vermutung? Da in Deutschland? Da gibt es eigentlich nur eine Antwort. Ein Hirte im damaligen Verständnis wäre heute Angela Merkel, vielleicht korrekt als Hirtin bezeichnet. Damals verglich man Staatenlenker, führende Leute mit Hirten. Menschen, die Verantwortung für viele tragen. Auch die Leiter von großen Konzernen würde man, wie es damals üblich war, als Hirten bezeichnen. Auch wenn sie viele Fehler machten, aber das haben die Pharaonen, Kaiser und Könige damals auch gemacht, Fehlentscheidungen getroffen. Und natürlich, in den meisten Kirchen dieser Welt werden Pfarrer auch als Hirten bezeichnet, als Pastoren. In biblischen Zeiten konnte man solche führenden Leute als Hirten bezeichnen, weil jedes Kind da einen normalen Hirten, einen Alltagshirten kannte und wusste, wie man das von diesem Alltagsgeschäft übertragen konnte, die Bezeichnung auf führende Leute. Ein richtiger Hirte hatte eine Herde von Kleinvieh zu führen, zumeist Schafe und Ziegen. Das war kein ruhiger Job, sondern eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Die Hirte musste mit ihren Herden weite Reisen unternehmen. Die Schafen und Ziegen mussten dahin gebracht werden, wo es gute Weide, das heißt essbare Kräuter, keine Giftkräuter gab und vor allem Wasser, Wasser. Sie mussten gegen wilde Tiere verteidigt werden. Verlorene Tiere mussten gesucht werden, verletzte Tiere mussten medizinisch versorgt werden. Ein Hirte war also nicht nur Aufpasser, sondern Reiseleiter, Kindermädchen, Arzt, Löwenbändiger. Aber bitte übertragen Sie jetzt das nicht alles auf den Pastor, den Pfarrer, diese Bezeichnung, diese Merkmale eines Hirten. Das war mein erstes Scheinwerferziel, der Begriff Hirte. Mein zweites Scheinwerferziel ist ein Blick in die Bibel. Das haben wir ja schon mit der Schriftlesung getan. Und da haben wir, ich habe da schon erinnert, dass es vor dem Text, den wir gehört haben, Beschreibung von ganz schlechten Hirten gibt. In der Bibel wird oft von guten Hirten berichtet, guten und schlechten. Manche waren zunächst richtige Hirten, die hatten das Handwerk gelernt und dann wurden sie Staatenlenker. Mose zum Beispiel, Saul, David. Aber nun taucht im Alten Testament, und deswegen war die Schriftlesung heute so wichtig, auch immer wieder das Bild eines einzigartigen Hirten auf. den Gott schicken wird für sein Volk, für sein Volk Israel, an dem er da zeigen wollte, was für ein guter Hirte er ist. Gott hat gesagt, ich kann meine Herde, auch mein Volk Israel, das ich ausgewählt habe, nicht mehr fremden menschlichen Hirten, nicht mehr menschlichen Hirten überlassen, sondern ich muss mich seiner selbst annehmen. Und dieses Versprechen hat Gott mit Jesus erfüllt. Das ist der Predigttext. Da hatte Jesus gesagt, der erste Satz, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte. Der, fett schreiben oder laut sprechen, der, den die Propheten vorausgesagt haben. Der gute Hirte, durch den Gott sich jetzt selbst seiner Herde annimmt, denn Jesus ist Gottes Sohn. Alle Menschen sind auch von Gott geschaffen. Sie sind Gottes Eigentum. Das Volk Israel in besonderer Weise, weil er da zeigen wollte, welches Ziel er mit uns Menschen hat. Und wenn Jesus Gottes Sohn ist, dann ist er der Miteigentümer dieser Herde. Er ist keiner, der angehört wurde, gegen Lohn, gegen Bezahlung die Arbeit macht, zum Geld verdienen. Jesus ist, ich möchte nicht die Bibel korrigieren, aber sagen, er ist nicht nur ein guter Hirte, sondern er ist der beste Hirte, der sich in der Bibel und in der Welt finden lässt. Und wir sind, so haben wir es vorhin gesungen, sein Volk Schafe seiner Weide. Nun habe ich natürlich schon Bibelarbeiten und Erfahrungen gehört, wo uns dann Jesus als der gute Hirte gezeigt wurde, was wir von dem alles lernen können, wie man seine Herde zu führen hat. Aber darum soll es heute nicht gehen. Ich denke, manche kennen das so, waren auch schon Kinderkirchhelfer, ich musste Schülergottesdienste viel halten, aber auch in der Jugendarbeit haben wir manchmal eine biblische Geschichte erzählt von irgendeiner Person her, die eigentlich eine Nebenrolle spielt. Und es gibt auch ganz tolle Erzählungen, so Jesus aus dem Blickwinkel eines Schafes. Aber ich will es ein bisschen anders jetzt machen. Ich will einfach mich hineinversetzen in das Verhältnis des Hirten zu seinen Schafen. Und das ist jetzt mein drittes Scheinwerferziel, der Hirte und seine Schafe. Ich, der gute Hirte, ich kenne meine Schafe, jedes einzelne. Ich kenne sie mit Namen. Na, Max, jetzt dränge doch nicht immer so vor an dem Wassertrog. Die anderen wollen da auch einmal etwas trinken. Und sei nicht so schüchtern, Hannah. Du hast auch das Recht, zum Wassertrog zu kommen. Und Emma, da ist da nochmal eine. Och, Emma, was ist denn mit dir? Du hast dich in einem Dorngestrüpp verheddert. Ich muss dir da wieder auch raushelfen. Blutige Kratzer hast du am Kopf. Ich habe etwas Öl. Das wirkt heilsam. Ach, du blökst das so sämmerlich. Natürlich, das tut weh. Aber nach einiger Zeit ist es wieder besser. Aber wo ist eigentlich der Ben? Ein guter Hirte hat doch seine ganze Herde im Blick. Und ich kenne sie mit allem Namen. Mir fällt sofort auf, wenn einer nicht mehr da ist. Ben, wo bist du denn? Nichts zu hören. Ben, ich muss meinen Stab nehmen und mich auf den Weg machen, um Ben zu suchen. Aber jetzt höre ich ihn. So weit kann er gar nicht weg sein. Da, im Dorngestrüpp, hat er sich verheddert. Da kommt er nicht mehr allein heraus. Ach, und in einer Felsspalte ist er auch noch hineingerutscht. Ben ist immer wieder etwas übermütig und macht so seine eigenen Entdeckungstouren. Aber Ben, ich lege meinen Stab beiseite und hole dich da raus und bringe dich wieder zurück zur Herde. Ich weiß, es bist du ein bisschen bedeppert und trottest langsam hinterdrein, aber auch du kommst wieder zu den anderen, ich bring dich zurück. Und das ist erfreulich. Da entdecke ich noch was Besonderes. Sophia, du hast ja Paul auf dem Rücken. Der ist so schwach, der kommt nichts voran. Das ist ganz lieb von dir. Sei gesegnet dafür. breche da ab. Denn auf einmal ist vom Waldrand her ein gefährliches Knurren zu hören. Woher? Ich fahre doch weiter. Woher kommt das denn? Das ist ein ganz anderer Laut als der der Schafe. Und die Schafe, die zucken plötzlich alle zusammen. Da sehe ich einen bösen, gefährlichen, knurrenden Wolf. Jetzt aber höre ich auf in diesem Blick. Ja, Wölfe waren damals gefährlich. Heute sagen wir schnell, Wölfe sind gefährdet. Aber damals hat man so nicht gedacht. Da wusste man, Tiere können auch gefährlich sein. So ähnlich wie wenn heute jemand auf einer Safari in Afrika eigene Wege geht und dann vielleicht erfährt, dass Elefanten auch trampeln können. Oder wenn jemand aus Krankheitsgründen oder aus Übermut im Zoo über einen Zaun klettert und dann von einem Bären gebissen wird. Ja, Wölfe waren damals die Feinde der Hirten und der Schafe. Solch ein Wolf ist jederzeit bereit, sich auf die Schafe zu stürzen und sie zu zerfleischen. Dem Hirten wird ganz blass und mulmig in der Magengegend. Wäre es ein Hirte nur zum Geld verdienen, dann würde er sich jetzt verdrücken und die Herde dem Untier überlassen. Aber die Schafe sind sein Eigentum. Er ist verantwortlich für sie. Sie liegen ihm am Herzen. Er kennt sie mit Namen, deswegen habe ich das so nacherzählt. Er nimmt also all seinen Mut zusammen, tritt mit seinem Stab dem Wolf entgegen, um ihn abzuwehren. Wie wird der Kampf enden? Bestie gegen Mensch, Hirten gegen Wolf. Ein fünftes Scheinwerferlicht, wieder ein Blick in die Bibel und zu uns. Wenn der Hirte David wäre, dann würden wir jetzt eine spannende Geschichte hören. So eine kinoreife Heldengeschichte. David ist sehr furchtlos. Und in 1. Samuel 17, da wird uns berichtet von einem Gespräch vor dem Kampf mit Goliath zwischen David und dem damaligen König Saul. Und da heißt es wörtlich, David aber sprach zu Saul, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters und kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde. Also Wolf wird da gar nicht erwähnt. Löwe und Bär, denke ich, ist noch ein bisschen größeres Kaliber. Dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und er rettete es aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn tot. So wird uns im Alten Testament von David berichtet. Aber Jesus ist nicht David. Er ist der Nachfahre Davids. Er wird in der Bibel als Davids Sohn bezeichnet. Aber bei ihm ist es ganz anders. Der Wolf stürzt sich auf den guten Hirten, reißt ihn nieder, beißt ihm die Kehle durch, er tötet den Hirten. Und dann ist seine Mordlust befriedigt, er trottet wieder zurück in den Wald. Die Schafe kommen ungeschoren davon. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe, haben wir eben im Text gehört, sagt Jesus von sich selbst. Kann ein Hirte mehr tun? Deswegen sage ich, Jesus ist nicht nur ein guter Hirte, er ist der beste Hirte. Er ist unser Hirte, Jesus Christus, der sein Leben für uns gelassen hat. Die geschilderte Szene, dass der Wolf ein Schaf reißt und dann wieder davontrottet, die ist realistisch, dass ein Hirte sich vom Wolf töten lässt, ist eigentlich völlig unrealistisch. Welcher Hirte, auch wenn er Besitzer der Herde ist, würde sein Leben für seine Schafe einsetzen? Das ist doch auch sein Verdienst, sein Lohn, da unterhält er seine Familie. Die Schafe sollen einmal für den Besitzer geben, Fleisch und Fell abgeben, vielleicht auch Milch, aber der Besitzer soll doch nicht für die Schafe sterben. Aber ich denke, hier haben wir es mit Gottes Weisheit zu tun. Unser menschliches Denken ist anders, muss im Alltag auch ein anderes sein. Zunächst einmal. Aber Gott hat eine andere Weisheit. Und von daher verstehe ich, dass es immer wieder Menschen gibt, die mit dieser Botschaft, dass er Hirte sich vom Wolf reißen lässt, töten lässt, absolut nichts anfangen. In den Tagen dieser Woche, in denen ich so mitten in der Vorbereitung war, lese ich, das hat mich weniger gewundert, dass ein bekannter Geschichtsprofessor aus Düsseldorf gemeint hat, Jesus sei nur scheintot gewesen und dann wieder lebendig geworden und dann habe er in anderen Ländern gewirkt. Fantasien, aber er fängt mit der Botschaft, dass Jesus für uns gestorben ist, nichts an. Aber dann lese ich, dass ein Theologieprofessor in Dresden dasselbe sagt. Ja, aber und schon vor vielen Jahren hat die Landessynode in Württemberg sich nicht einigen können, ob Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Das war für mich die schlimmste Entscheidung, die sie wahrscheinlich gefällt hat. Alle anderen sind Folgen davon. Aber ich muss aufpassen, ich will nicht auf die da oben schauen, was die so alles falsch machen oder falsch predigen. In diesen Tagen hat der Spiegel in seiner Titelgeschichte zu Ostern berichtet, dass nur 57% der Protestanten und 63% der Katholiken Jesus als Miteigentümer der Herde sehen, als Sohn Gottes. Da ging es nicht um Karfreitag, sondern um Ostern. Daran, an die Auferstehung, glauben sowieso nur noch ein Drittel der Kirchenmitglieder. Sie haben alle so ihre eigene Privatreligion. Und der Spiegel schreibt, sie sind Kulturchristen, sie übernehmen auch Ehrenämter, hängen an Traditionen, aber Jesus ist ihnen fremd. Gottes Weisheit aber zur Rettung der Schafe. Aber wie geht es weiter mit den Schafen nach dem Tode des Hirten? Dieser Predigtext ist natürlich bewusst Text 2 Sonntage nach Ostern. Jesus ist auferstanden. Er lebt heute. Er ist jetzt durch seinen Geist da und er ist heute der beste Hirte der Welt. Deswegen ist Psalm 23 heute so aktuell. Noch heute kennt er jeden von uns mit Namen. Noch heute kümmert er sich liebevoll um jeden von uns. Aber nun habe ich noch ein letztes Ziel, auf das ich meinen Scheinwerfer richten möchte. Wieder zunächst aus der Sicht des guten Hirten. Da, was ist denn dort am Waldrand? Das sind Schafe, die kenne ich gar nicht. Die passen auch gar nicht zu meiner Herde. Und wie die aussehen, ganz erbärmlich, verdreckt. Die gehören gewaschen, verletzt, abgemagert, das ist trostlos. Und ich sehe gar niemanden, der da verantwortlich ist, die scheinen gar nicht Hirten zu haben. Die scheinen keinen zu haben, der sie zur guten Weide führt, zur grünen Weide und zum frischen Wasser. Sie haben keinen, der sie mal aus einer Felsspalte oder aus einem Dorngestrüpp heraussucht, der ihre Wunde mit Öl behandelt. Wenn sich um die niemand kümmert, dann gehen sie zugrunde, eins nach dem anderen. Ich muss mich ihrer annehmen. Ich muss ihnen meine Barmherzigkeit zeigen. Die tun mir von Herzen leid. Ich muss sie rufen und locken, damit sie sich meiner Herde anschließen. Und ich werde auch jedem Einzelnen einen Namen gegeben. Sie sollen merken, wie ich mit Schafen umgehe. Ich werde mir Zeit nehmen für jeden. Sie aufpeppen. Sie locken, mich um sie kümmern. Sie sollen meine Liebe spüren, wie die anderen Schafen. Ende dieser Beobachtung. Tatsächlich, nach kurzer Zeit, kann man keinen Unterschied mehr erkennen zwischen den eigenen Schafen und den neu hinzugekommenen. Und es ist ganz klar, wen Jesus da meint, mit diesen anderen Schafen im letzten Vers unseres Predigttextes. Er meint die Menschen, die nicht zum Volk Israel gehören. Heiden hat man damals gesagt, vor allem die Römer, Griechen, Perser, Parther, Meder, all die Leute so um das Mittelmeer, aber Jesus meint die ganze Welt. Ich habe noch andere Schafe, sagt er, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Bald ist Himmelfahrt und am Pfingsten und dann sind da die Jünger ausgezogen und haben diesen Auftrag erfüllt, sind hingegangen und haben vom guten Hirten anderen Völkern rund ums Mittelmeer und weit vielleicht bis nach Indien und Russland hinein erzählt. Und dieser Auftrag, der geht ja weiter. Ich habe mir überlegt auch, ob ich als Schriftleser nicht einen Text aus dem Alten Testament, sondern von später nehme, wie sich das erfüllt hat. In Epheser 2 schreibt Paulus, durch Christus haben wir Frieden. Er hat Juden und Nichtjuden in seiner Gemeinde vereint. Die Mauer ist zwischen ihnen niedergerissen, ihre Feindschaft beendet. Durch sein Sterben hat er das jüdische Gesetz außer Kraft gesetzt. Durch Jesus Christus leben wir nun nicht länger voneinander getrennt, der eine als Jude, der andere als Nichtjude. Als Christen sind wir eins. So hat er zwischen uns Frieden gestiftet. Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, damit wir alle Frieden mit Gott haben. In seinem neuen Leib, der Gemeinde von Christus, dieser einen Herde, können wir nun als Versöhnte miteinander leben. Christus ist gekommen und hat seine Friedensbotschaft allen gebracht, euch, die ihr fern von Gott lebtet, und allen, die nahe bei ihm waren. Durch Christus dürfen wir jetzt alle Juden wie Nichtjuden vereint in einem Geist zu Gott dem Vater kommen. So seid ihr nun nicht mehr länger Fremde und Heimatlose. Ihr, und damit sind auch wir gemeint, gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, zu seiner Gemeinde, zu seiner Familie, zu seiner einen Herde. Ich habe in vielen Andachten dieses Wort auch schon etwas umgedeutet. Habe es gedeutet auf zum Beispiel Christen, die in Europa lebten mit seinen Traditionen und solchen, das habe ich in Fellbach schon vor vielen Jahren erlebt, die eine ganz andere Art von Bezeugung ihres Glaubens und Gottesdienstformen aus Afrika mitgebracht haben, oder auch zwischen Menschen, die in einer Familie, wo Vater und Mutter Christen waren und Großeltern aufgewachsen sind und solchen, die mit erst 30 und 40 zum Glauben gekommen sind, oder auch zwischen den Generationen, die Gesangbuchlieder lieben und die ganz andere Musikstil lieben. Aber zunächst ist in diesem Text, auch wenn diese Deutungen sicher nicht falsch sind, dass da eine Herde werden soll, sondern von verschiedensten Arten von Christen und Christen verschiedenster Tradition. Zunächst geht es wirklich um die, mit denen Gott sein Werk begonnen hat, Israel, und dann den anderen. Jesus ist der gute Hirte aller. Nein, noch einmal, er ist der beste Hirte, den es gibt. Wir haben doch viel Grund zur Freude und zur Dankbarkeit. Ich hoffe, dass diese Spottlichter, diese Scheinwerferlichter, das ein wenig gezeigt haben in diesen Punkten aus diesem Text. Wir haben viel Grund, dankbar zu sein. Weil ich Jesus Schäflein bin, freue ich mich ja immerhin über meinen guten Hirten, der mich wohl weiß zu bewirten, der mich liebet, der mich kennt und bei meinem Namen nennt. Dieses Lied singen wir aber erst nachher. Jetzt singen wir das Herr, mein Hirt, Brunn aller Freuden. Nummer 370, die Strophen 11 bis 12.